heute Morgen ein Text, den Nadi Bihari mir bisher noch nicht gegeben hat, aber vielleicht noch geben wird. Das ist der vierte Kanto. Das ist der sechste Kanto. Aber du hast ihn in englischer Sprache gegeben. Ich dachte, du würdest ihn dir deutscher geben. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mriyamano Hare Nama Grinan Putro Pacharitam Ajamilo Api Agad Tama Kim Uta Sadaya Grinan Nityamano Hare Nama Grinantya Putro Pacharitam Ajamilo Pyagathama Kimuta Shadaya Grinan. Ja, bitte. Vrijamano Hare Nama Putro Pacharitam Ja, Marti, dies bitte. Mrijamana, zur Zeit seines Todes, Harinama, den heiligen Namen Haris, Grinan, chantend, Putra Upacharitam, seinen Sohn meinend, Ajamila, Ajamila, Api, Yoga, Aga, Gingen, Nama, in die spirituelle Welt, Kimuta, ganz zu schweigen von, Shradaya, mit Glauben und Liebe, Grinan, chantend, Übersetzung. Als Ajamila sich zur Zeit des Todes in Not befand, chantete er den heiligen Namen des Herrn. Und obgleich mit dem Chanten sein Sohn gemeint war, kehrte er dennoch nach Hause zu Gott zurück. Wenn daher jemand gläubig und ohne Vergehen den heiligen Namen des Herrn chantet, wie kann es da einen Zweifel daran geben, dass er zu Gott zurückkehren wird? Erläuterung. Zur Zeit des Todes gerät man mit Sicherheit in Verwirrung, weil die Körperfunktionen in Unordnung geraten. Zu dieser Zeit ist man, obgleich man sein Leben lang das Chanten des heiligen Namens des Herrn praktiziert hat, vielleicht nicht in der Lage, den Hare Krishna Mantra deutlich zu chanten. Nichtsdestoweniger empfängt ein solcher Mensch alle Segnungen des Chantens des heiligen Namens. Warum sollten wir also solange der Körper noch tüchtig ist, nicht den heiligen Namen des Herrn laut und deutlich chanten. Wenn man das tut, ist es gut möglich, dass man sogar zur Zeit des Todes in der Lage sein wird, den heiligen Namen des Herrn mit Liebe und Glauben zu chanten. Abschließend ist zu sagen, dass es jemandem, der den heiligen Namen des Herrn ständig chantet, ohne Zweifel garantiert ist, nach Hause zu Gott zurückzukehren. Es kommt noch eine Anmerkung zu diesem Kapitel aus der Feder des der Schreibfeder von Vishwanatha Chakravarti Thakur. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakurs Kommentar zum Vers 9 und 10 dieses Kapitels bildet einen Dialog, der sich darauf bezieht, wie man einfach durch das Chanten des heiligen Namens des Herrn von allen sündhaften Reaktionen frei werden kann. Jemand mag sagen, jetzt kommt das Argument, man mag vielleicht gelten lassen, dass man durch das Chanten des heiligen Namens des Herrn von allen Reaktionen des sündhaften Lebens befreit wird. Wenn man jedoch in vollem Bewusstsein nicht nur einmal, sondern viele, viele Male sündhafte Handlungen begeht, ist man nicht in der Lage, sich von den Reaktionen auf solche Sünden zu befreien, selbst wenn man 12 Jahre oder mehr dafür Buße tut. Wie ist es dann möglich, dass man schon durch einmaliges Chanten des heiligen Namens des Herrn sofort von den Reaktionen solcher Sünden befreit wird? Versteht ihr? Also jemand macht wirklich knackige Sünden machen. Und er bräuchte dann, um auf normalen Wege Sühne zu leisten, 12 Jahre und mehr, um das abzutun. Wie soll es jetzt möglich sein, dass man, wenn man einfach nur Hare Krishna sagt, sofort von den Reaktionen auf solche Sünden befreit wird? Jetzt kommt die Antwort. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur antwortet, indem er Vers 9 und 10 des Kapitels zitiert. Jetzt kommt das Zitat: Das Chanten des heiligen Namens Sri Vishnus ist der beste Vorgang der Buße. Selbst für einen Dieb, der Gold oder andere Wertgegenstände gestohlen hat. Für einen Trunkenbold, der einen Freund oder Verwandten betrügt, für jemanden, der einen Brahmana tötet und für jemanden, der mit der Frau seines Gurus oder eines anderen Höhegestellten schläft. Dies ist auch die beste Methode der Buße für jemanden, der Frauen, den König oder seinen Vater ermordet. Für jemanden, der Kühe schlachtet und für alle anderen sündhaften Menschen. Er soll also einfach durch das Chanten des heiligen Namens Sri Vishnus können solch sündhaften Menschen die Aufmerksamkeit des höchsten Herrn auf sich ziehen. Und Vishnu denkt, weil dieser Mensch meinen heiligen Namen gechantet hat, ist es meine Pflicht, ihm Schutz zu gewähren. Man kann durch das Chanten des heiligen Namens für sein sündhaftes Leben büßen und alle sündhaften Reaktionen überwinden. Doch das wird eigentlich nicht Buße genannt. Gewöhnliche Buße kann einen sündhaften Menschen zeitweilig beschützen, doch sie säubert sein Herz nicht vollständig von dem tief verwurzelten Wunsch, sündhafte Handlungen zu begehen. Deshalb ist Buße nicht so machtvoll wie das Chanten des heiligen Namens des Herrn. In den Shastras wird gesagt, dass der Herr einen Menschen, der nur einmal den heiligen Namen chantet und sich den Lotusfüßen des Herrn völlig hingibt, sofort als seinen Schützling betrachtet und bereit ist, ihm jeden Schutz zu gewähren. Und dies wird von Sridharaswami bestätigt. Liebe Devotees, die so das erste Mal bei so einer Vorlesung dabei sind, ihr kriegt hier also eine super genaue Textanalyse vorgesetzt. Ich weiß, das ist ein bisschen gelehrtenhaft, was hier kommt, aber ihr haltet es noch durch. Es ist genau ein Absatz, dann seid ihr durch. Und dies wird von Sridharaswami bestätigt. Daher sandte der Herr, als Ajamir sich in großer Gefahr befand, da von den Sendboten Yamarajas hinweggeführt werden sollte, augenblicklich seine persönlichen Diener, um ihn zu beschützen. Und weil Ajamil von allen sündhaften Reaktionen frei war, verteidigten die Vishnu-Dutas ihn mit ihren Worten. Ajamil rief im Augenblick des Todes den Namen seines Sohnes Narayan. Narayan! Guten Morgen. Und weil er den Jungen sehr liebte, rief er ihn immer wieder. Obgleich er jedoch nur seinen Sohn rief, war der Name selbst so machtvoll, dass der Name Narayan nicht vom höchsten Herrn Narayan verschieden ist. Als Ajamil seinen Sohn Narayan rief, wurden alle Reaktionen seines sündhaften Lebens aufgehoben. Und als er fortfuhr, seinen Sohn zu rufen und so den heiligen Namen Narayan tausende von Malen chantete, machte er tatsächlich unbewussten Fortschritt im Krishna-Bewusstsein. Man mag einwenden. Das ist eine typische Textanalyse. Da wird also jetzt ein Statement gemacht und dann wird der Einwand gebracht. Das kann nicht sein. Und dann wird wieder dieser Einwand entkräftet und so wird auf diese Weise durch dies Hin und Her ein Punkt sehr deutlich etabliert. Jetzt kommt also der letzte Einwand. Man mag einwenden, wenn Ajamil ständig den Namen Narayans chantete, wie war es dann für ihn möglich, noch mit einer Prostituierten zusammenzubleiben und an Wein zu denken? Die Antwort: Durch seine sündhaften Handlungen brachte er immer wieder Leid über sich. Deshalb mag man vielleicht sagen, dass sein letztes Chanten von Narayan die Ursache seiner Befreiung war. Dieses Chanten jedoch wäre ein Namapparat gewesen. Ja, also, man soll ja nicht Namno Balat Yasyahi Papa Buddhi machen. Also, jemand, der weiter sündhaft handelt und versucht, seine Sünden durch das Chanten des heiligen Namens des Herrn aufzuheben, ist ein Namaparadi, ein Frevler gegen den heiligen Namen. Als Erwiderung lässt sich sagen, dass Ajamils Chanten nicht frevlerisch war, da er den Namen Narayan nicht mit der Absicht chantete, seine Sünden aufzuheben. Er wusste weder, dass er sündhaften Handlungen verfallen war, noch wusste er, dass sein Chanten des Namens Narayan sie aufhob. Deshalb beging er keinen Namaparat. Und sein wiederholtes Chanten des heiligen Namens Narayans, als er seinen Sohn rief, ist als reines Chanten zu bezeichnen. Wegen dieses reinen Chantens sammelte Ajamil unbewusst die Ergebnisse von Bhakti an. Tatsächlich wäre schon sein erstes Ausrufen des heiligen Namens ausreichend gewesen, alle sündhaften Reaktionen seines Lebens zu vernichten. Als ein logisches Beispiel lässt sich anführen, dass ein Feigenbaum nicht von einem Augenblick zum anderen Früchte hervorbringt, dass man jedoch nach einer gewissen Zeit die Früchte ernten kann. Ebenso wuchs Ajamils hingebungsvoller Dienst nach und nach und deshalb beeinflussten ihn seine Reaktion, keine Reaktion, obwohl er sehr sündige Handlungen beging. In den Shastras wird gesagt, wenn jemand den heiligen Namen des Herrn auch nur ein einziges Mal chantet, werden die Reaktionen seines vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Lebens ihn nicht beeinträchtigen. Um ein weiteres Beispiel anzuführen. Wenn man einer Schlange die Giftzähne zieht, rettet dies die zukünftigen Opfer der Schlange vor den Wirkungen des Giftes. Selbst wenn die Schlange mehrere Male zahnlos zubeißt. Ebenso ist ein Gottgeweihter ewig beschützt, wenn er den heiligen Namen auch nur einmal ohne Vergehen chantet. Er braucht nur abzuwarten, bis die Ergebnisse im Laufe der Zeit heranreifen. Genau wie ein Feigenbaum, der in der Frucht steht, das ist im Augenblick nur kleine Feigleins oder wie die heißt, Feigenfrüchte, aber in der Mitte der Zeit werden sie zu schönen, saftigen Feigen heranreifen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaubhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Dies ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Passage im Bhagavatam, die vielleicht zur Lieblingspassage von den Chantern des Hare Krishna Mantras gehört aus den Heiligen Schriften, weil hier so schön ausgedrückt wird, wie ein Chanter, der die heiligen Namen des Herrn aufrichtig ausspricht, ein unglaubliches Ergebnis in seinem spirituellen Leben bekommt. Durch das Chanten der heiligen Namen des Herrn wird er von allen sündhaften Reaktionen befreit und erlangt darüber hinaus Liebe zu Gott, die ihn bevollmächtigt, das Königreich Gottes zu betreten. Die Liebe zu Krishna ist der Schlüssel, der uns die Pforten in die Ewigkeit öffnet. Das Beispiel handelt von Ajamil, dem Sünder, der sein alter Vater Geld anvertraute und ihn ausschickte, die Dinge, die man für ein heiliges Opfer brauchte, zu bringen. Ajamil ging in den Sohn und sah dort ein Shudra und eine Kurtisane eindringen, in leidenschaftlicher, rasender sexueller Umarmung, und wurde so verwehrt von diesem Bild, dass er das Geld, was ihm anvertraut wurde, nach und nach ausgab, um diese Prostituierte mit Schmuck zu versehen und mit ihr ein paar Stelldicheine zu haben. So, im Laufe der Zeit gab er seine Eltern und seine sehr brahminische junge Frau auf, um mit dieser Prostituierten, die er damals an diesem folgenschweren Tag im Wald gesehen hatte, während sich ein Mann in ihr verströmte, heiratete. Und es wird beschrieben, eine lange Geschichte, dass er schließlich im Augenblick des Todes sehr, sehr heruntergekommen war. Er war 88 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und hatte gerade noch als alter Lustbock einen Sohn gezeugt mit der Prostituierten. Als er jetzt verstarb, hatte er sich an diesen Sohn erinnert. Also er hat ihn da gesehen, als ihm die Sicht so langsam vernebelte, sah er noch den Sohn gerade eben, als er rübergeht, und rief ganz laut: Narayan, den Namen des Sohnes. Daraufhin geschah ein mystisches Erlebnis. Die Yamadutas, die Sendboten des Todes, die ihn gerade holen wollten, wurden überfallen von höheren Sendboten, den Sendboten Vishnus, Gottes. Die Vishnu-Dutas, diese Sendboten Gottes, sagten: Halt, ihr Teufelsburschen, ihr könnt nicht den Ajamil mitnehmen. Er ist sinnlos, er hat die heiligen Namen gechannt. Was? Teuflischen drei, die Ajamil abführen wollten in die niederen Planeten. hat doch sein Sohn gemeint. Der hat nichts Heiliges hier gemacht. Das ist ein Mörder und Totschläger, der mit seiner Frau zusammenlebte. Und schlimm. Aber sie wurden korrigiert. Die Geschnitte das sagten, nein, mach nicht. Selbst wenn man unbewusst die heiligen Namen des Herrn schändet. Der Name des Sohns war ein Name Gottes und dieser Name wurde gechantet. Er ist jetzt frei von den Sünden und er geht. Er soll noch eine zweite Chance bekommen, sein bisschen hingebungsvollen Dienst auszuüben zu Krishna. Er wird also nochmal ins Leben zurückgebracht und dann geht er in die spirituelle Welt. Ja, das haben sie dann durchgesetzt. So, ich glaube, wenn wir als die moderne Devotees diese Beschreibung hören, dann sind wir, möchten wir noch mehr dazu hören. Und ich möchte heute ein bisschen mehr dazu sagen. Ajamil hatte einmal, sagen wir mal, gechantet, frei von irgendwelchen Absichten, Heiliges, das heißt die heiligen Namen auszunutzen für sein materielles Leben. Ihm war nicht klar, dass er Gott rief. Er rief seinen Sohn in äußerster Sterbensnot um Beistand und er dachte nicht, ja, ich werde jetzt im letzten Augenblick mal die heiligen Namen Gottes chanten, um jetzt frei von Sünde zu werden. Das war ihm überhaupt nicht ganz und gar fremd, dieser Gedanke. Er hat es also nicht ausgenutzt. In dem Augenblick, wo ein Mensch spirituelle Dinge ausnutzt für sein materielles Leben, kann er nicht Fortschritt machen. Und das bringt mich zu einem ganz wichtigen Kernpunkt der Bhakti. Dieser Kernpunkt, liebe Devotees und liebe Gäste, ist so wichtig, dass ihr ihn unbedingt verstehen müsst, dass ihr darüber nachdenken müsst und dass ihr ihn anwenden müsst im Leben. Man kann nicht Fortschritte machen im spirituellen Leben, auch nicht in der Bhakti, wenn man diesen einen Punkt nicht berücksichtigt. Wenn du spirituelles Leben ausführst, musst du es von einem spirituellen Verständnis tun. Ich möchte das illustrieren jetzt im Folgenden. Der normale Mensch schafft sich während eines Lebens viele, viele Masken, viele Etiketten, die er auf seine reine spirituelle Identität klebt. Im Sanskrit sagt man dazu Upadis. Upadis sind Bezeichnungen oder Benennungen oder Etiketten in unserer modernen deutschen Sprache. Ich bin ein Professor. Ich bin ein Mann. Ich bin eine Frau. Ich bin ein Mönch. Ich bin ein Ökospezialist. Ich bin ein Alternativer. Ich bin ein, ein durchschnittlich Gebildeter. Ich bin ein Schriftsetzer. All dies sind Bezeichnungen, die auf die unsterbliche ewige Seele geklebt werden, Etiketten. Und wenn man seine Tätigkeiten ausübt, von der Ebene dieser Etikette aus, also mit diesem Identitätsgefühl, dann führt man nicht Bhakti, sondern man führt Karma aus. Selbst im Krishna-Bewusstsein. Wenn du also denkst, ich bin ein großer Sannyasi oder ein Guru oder ein Brahmachari und ich tue jetzt mal meine spirituellen Aktivitäten, wirst du in die Gefahr kommen, im falschen Ego zu handeln, in einer falschen Bezeichnung und somit nicht Bhakti auszuführen, sondern Karma. Solange man noch auf der Ebene des falschen Egos handelt, werden die Handlungen, die man ausübt, weitere Anhaftung an diese Welt aushaben. So, wie soll man denn handeln, möchte ich fragen. Ganz einfach. Als Diener Krishnas. Krishna, ich bin dein. Krishna, ich bin dein winziges Teil, was irgendwie in diese Welt gekommen ist. Hier gibt es ein tolles Gebet, was ich euch vortragen möchte. Ihr werdet die Intensität kosten und glücklich werden, sie zu hören. Ich bin doch von Natur dein ewiger Diener, Krishna. Aber aufgrund eigenen Unglücks habe ich mich irgendwie feindlich gegen dich gestellt. Und das ist jetzt, das läuft jetzt schon seit unvordenklicher Zeit so. Somit habe ich mich identifiziert mit meinem derzeitigen materiellen Körper. Und ich wandere wie ein ewiger Verfluchter im Kreislauf von Geburt und Tod in der materiellen Welt herum. Dabei leide ich die Flammen der dreifachen Leiden. Nun, durch irgendein unvorstellbares Glück hat mich die Barmherzigkeit meines spirituellen Meisters befähigt, zu wissen, dass ich Krishnas ewiger Diener bin. Ein ganz kleines spirituelles Wesen, völlig getrennt von dem groben und feinen Körper. Durch die Anweisung meines spirituellen Meisters habe ich jetzt das große Glück erlangt, seinen Lotusfüßen dienen zu dürfen und dem Fußstapfen von Lord Chaitanya Mahaprabhu und Sri Sri Radha Madan Mohan zu dienen. Hare Krishna. Ne? Also so sollen wir meditieren. Ich bin nicht Mann, ich bin nicht Frau, ich bin nicht diplomierter Literaturwissenschaftler. Genau, all das bin ich nicht. Ich bin nicht Gummibärchenroller oder Gärtner oder Gärtnerin. All diese Tätigkeiten, die wir so ausführen, ich bin nicht mal Mutter, führen wir auf der Ebene des falschen Egos auf. Krishna ist Mutter und Vater von allen. Krishna ist der Gärtner. Durch Krishnas Barmherzigkeit geschieht alles. Was ich bin, ist ein winzig kleiner Dienerin von Srimati Radharani und Krishna. Oder Krishna, oder Diener, wie ihr wollt. So, das ist wichtig, dass wir unsere Tätigkeiten, die wir ausüben, auf diesen Boden stellen. Auf den spirituellen Boden der spirituellen Tatsachen. Solange wir unsere Tätigkeiten auf den materiellen Boden stellen, werden wir uns verstricken. Selbst als Hare Krishna Devotee. Selbst als Hare Krishna Bewegung. Wir werden Stress empfinden. Ah, ich bin so überreizt. Ich bin so überarbeitet. Ich bin so, weil wir uns noch identifizieren auf irgendeine Weise. Erst wenn wir dazu kommen, auf dieser spirituellen Ebene als Krishna Dasa oder Radha Dasa, in diesem Radha Dasa Bewusstsein zu handeln, als Diener meines Gurus, als Diener der Vaishnavas, werden wir wirklich im Bhakti Fortschritte machen. Das ist ein so wichtiger Punkt, der so oft nicht verstanden wird, auch in unserer Bewegung nicht. Und der deswegen, weil er unterlassen wird, die Devotees dazu fragen lässt, nach 10 Jahren Krishna-Bewusstsein. Ich spüre noch nichts. Ich spüre noch keine Bhakti in meinem Herzen. Es liegt sehr oft da, dass man seine Tätigkeiten von der Ebene der Upadi, von Position zum Beispiel, ausgeführt hat. Sehr oft gibt es auch in unserer Institution Positionskämpfe, Positionsdenken. Man macht auf dieser Ebene die Tätigkeiten der Bhakti tun, aber man kriegt sie in den falschen Hals. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben, was euch, glaube ich, sehr begeistern wird. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wurde einst von seinen Schülern gefragt, es gibt hier im Ashram so viele Leute, die noch keinen richtigen Fortschritt gemacht haben. Woran liegt das? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte in der typischen Weise eines Sales, sie haben Würmer. Was ist mit dieser Aussage gemeint? Gut, was ganz Einfaches. Wenn du kannst die köstlichste Nahrung zu dir nehmen, wenn du Würmer hast, wirst du nicht genährt dadurch. So kannst du auch Bhakti ausüben, spirituelle Tätigkeiten ausüben. Wenn du Würmer im Leib hast, wirst du nicht genährt dadurch. Nur die Würmer werden genährt. Das ist verrückt. Also ich hatte mal einen gehabt, der hatte einen großen, ein Freund, der hatte einen Bandwurm, das hat sich später herausgestellt, als er den richtigen Tee getrunken hatte. Und das dann, ich will das hier nicht so grafisch darstellen, als der dann in einem gewissen Becken schwamm, wie Nessie, nicht? Das Ungeheuer von Loch Ness. Der hatte gegessen und gegessen und ich war dabei. Und er sagte, ich werde nicht satt. Alles, was geschehen war, ist, da war dieser Nessie in seinem Körper, dieser Bandwurm, und der hatte das alles verschlungen. Der hat das alles gekriegt. Und dann hat er das verdaut und dann war natürlich keine Nahkraft mehr in der Nahrung drin. Der konnte essen, wie viel er wollte. Erst als er dann sich von dem Nessie entledigt hatte auf dem herkömmlichen Wege, so war das Problem gelöst. So kannst du spirituellen Fortschritt machen, also kannst du die besten spirituellen Tätigkeiten machen, aber wenn du in deinem Herzen voll mit Upadis bist, materiellen Bezeichnungen, Positionsdenken, materiellen Identifikation, zu Deutsch gesagt falschem Ego, ja, dann wird das Ego alles kriegen und aufschlucken. Der Wurm! Und du wirst nicht genährt. Das ist so wichtig. Deswegen sagt Narada Muni im Narada Pancharatra einen ganz wichtigen Vers, den Srila Prabhupada wohl tausende von Malen zitiert hat. Sarvapadi vimni muktam tatparadvena nirmalam Rishikena Rishikesha sevanam bhakti uchate. Bhakti oder hingebungsvolles Dienst bedeutet, alle unsere Sinne im Dienst des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes zu beschäftigen, dem Meister all unserer Sinne. Wenn die spirituelle Seele, nicht das falsche Ego, wenn die spirituelle Seele Dienst zum höchsten Herrn darbringt, gibt es zwei Nebeneffekte. Man ist frei von allen materiellen Bezeichnungen, und einfach dadurch, dass man im Dienst des Herrn beschäftigt ist, werden die Sinne geläutert. Also, der Sanskrit-Wort ist hier Sarvapadi, frei von allen materiellen Bezeichnungen und Etiketten. Da soll hingebungsvolles Dienen zu Krishna ausgeübt werden. So wichtig. Tret in den heiligen Raum des hingebungsvollen Dienstes. Als Diener Krishnas, der jetzt durch ein unbegrenztes Glück die Möglichkeit hat, etwas für Krishna zu opfern. Tritt diesen Raum des hingebungsvollen Dienstes möglich nicht mit dem Schweif einer Position. Ich mache das jetzt, ich zeige jetzt mal, was Service ist. Oder nicht mal mit deinem mentalen Befinden, ich bin jetzt enthusiastisch oder gestresst. Vergiss das alles. Geh einfach, mach dich frei von dem Passport der materiellen Identifikation. Ich bin dies, ich bin das, ich will das. Das sind meine Eignungen und Talente. Komm ganz bescheiden und demütig als ein Diener Krishnas, der jetzt die Möglichkeit hat, Service zu machen. Und du wirst den Anker an diese Welt lüften. Es wird ein transformatives Erlebnis für dich werden, der hingebungsvolle Dienst. Wo das falsche Ego nichts kriegt, sondern alles zur Seele und zu Krishna geht. Hari Bol. In den Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hat immer wieder ein Beispiel genannt, dass man, wie man den Anker nicht lüftet. Er sprach von einem Boot, in dem Leute waren und ruderten und die ruderten und ruderten und ruderten. Aber weil der Anker am Boot noch war, bewegte sich nicht ein Meter vorwärts, nicht mal einen halben Meter, nicht mal 10 Zentimeter. So ist es auch, wenn man weiter an seinen falschen Bezeichnungen, diesen Etiketten, die wir unglücklicherweise aufgeklebt haben, gekriegt haben von Maya, von der Illusion. Wenn wir da weiter durch unser Leben hindurchgehen, werden wir nicht spirituellen Fortschritt machen. Wir würden höchstens materiellen Fortschritt machen durch unsere sogenannten spirituellen Tätigkeiten und ein bisschen gebildeter vielleicht werden, ein bisschen intelligenter werden, ein bisschen mehr gut aussehend werden, aber wir werden nicht wirklich spirituellen Fortschritt bekommen. Wir werden nur die Nebeneffekte bekommen. Devotee, der das versteht, wird auf Vamsi Das Babaji's erstaunliche Empfehlung an einen Gottsuchenden empfehlen. Vamsi Das Babaji war eine hochaufgewachsene Gestalt, der oft missverstanden wurde. Er hatte lange Haare bis hier. Er hatte zwei große Säcke aus Tuchlein, in denen sein ganzer Besitz drin war. In dem einen Sack war große Gonitai Detis und in dem anderen Radha Krishna Detis. Und so zog er durch die Lande. Stellte die dann auf unter einen Baum, unter einer Hütte und diente ihm mit Liebe und Hingabe. Wenn Leute zu ihm kamen und fragten, spirituellen Rat fragten, drehte er sich einfach zu Krishna hin und sagte, was sagst du dazu? Und dann gab er den Leuten die Antwort. Krishna meint, das solltest du tun. Vamsi Das Babaji war ein Avaduta. Einmal kam ein Mann zu ihm, der hatte eine tiefe Frage in seinem Herzen. Er hatte schon so lange spirituelles Leben praktiziert und wollte jetzt endlich Gott sehen. Nicht wie George Harrison gesungen hat. I really want to see you. I really want to be with you. But it takes so long, my Lord. Hm? Ich kann das jetzt nicht so schön singen wie Nitai, kann das bestimmt begleiten auf der Gitarre und singen, aber ich kann das nicht so gut. So. Ich will. So, dieser Mann ging dahin und saß vor Vamsi Das Babaji, der noch mehrere Sachen tat, um seine Tätis zu verehren. Schließlich guckte ihn Vamsi Das an. Ich möchte Gott sehen, sagte der Mann. Vamsi Das Babaji gab ganz trocken nur ein Wort zurück und drehte er sich wieder um und machte dann die Weine. Drehte er sich um und machte wieder Service. Diese Avadutas handeln manchmal nicht unbedingt auf einer sozialen Ebene und sind nicht sehr gesprächig. Die, mit dem einen Wort hat er alles gesagt. Weine. In dieser Antwort, liebe Devotees, ist ein tiefes Geheimnis der Bhakti drin entstanden. Wenn Krishna sieht, Krishna ist wie eine Mutter oder ein Vater. Wenn das Kind so beschäftigt ist in der Welt und tut, dann gibt der Vater oder die Mutter dem Kind vielleicht ein Spielzeug und dann spielt es und klötert und so weiter. Und ruft es manchmal ein bisschen Mutti, Mutti, aber spielt weiter. Solange das Kind interessiert ist an den Spielzeugen, ist es abgelenkt, das wissen die Eltern. Ich gehe jetzt manchmal zu einer Familie und dort ist es so, wenn das Kind so rastlos ist, stellen die einfach Lars den Eisbär an. Das ist ein Video und dann kann das Kind Lars den Eisbär sehen und ist total beschäftigt erstmal mit diesem Fernsehspielzeug. Es gibt jedoch einen Zeitpunkt, wo die Mutter weiß, dass das Kind nicht mehr auf das Beschäftigungsgleis gestellt werden kann. Das ist, wenn das Kind ernsthaft weint. Mutti, Mutti, dann nützt selbst Lars der Eisbär nichts mehr. Und so weiter. So ist es auch mit Krishna. Solange wir uns den Spielzeugen dieser Welt zuwenden, das heißt unseren Bezeichnungen, unseren Etiketten und da tätig bleiben, werden wir Krishna nicht erlangen. Wenn wir aber anfangen zu wirklich, Wein drückt eine gewisse Intensität aus, dann wird es los. Euer Körper und euer Geist kann nicht nach Krishna weinen, denn der Körper und der Geist kennt Krishna nicht. Aber die Seele, die kann sich nach Krishna sehen. Oh weh, schon so lange bin ich getrennt von Krishna. Ein Problem. Jetzt möchte ich zu dir kommen. Zurückkommt. Tavaivasmi, sagt Raghunathas Goswami, du bist mein. Kannst du bitte endlich verstehen, dass ich ohne dich kein Leben mehr habe? Das ist die Art, wie sich Devotees an Krishna wenden. Und das kann nur geschehen, wenn man sich von diesen Upadis, diesen weltlichen Bezeichnungen, löst. Ich möchte euch zum Abschluss noch einen anderen Gedankenpunkt mitgeben. Es gab einmal einen Mann, vor 10 Jahren lebte der noch immer in Navadvip. Das war bekannt. Der hatte was ganz. Weißt du, was das ist? Zermieren? Verbrennen, ja. Der wurde zum Verbrennungsplatz gebracht. Plötzlich richtete er sich wieder auf der Bahre. Und kam so unter diesen Leichentuch. Stell dir das mal vor, das ist also etwas für ein Film. Also die weniger qualifizierten Filme würden sowas vielleicht rausbringen. Der kam da also so hoch, setzte sich hin mit dem Leichentuch. Die Leute, könnt ihr euch vorstellen, Bengalen, hä? Oh, ein Geist, da sind alle weggelaufen, wie nur irgendwas. Ich bin kein Geist, rief der Mann ihm nach. Ich habe was Unglaubliches erlebt, kommt alle her. Die Leute waren also nicht überzeugt, aber nach und nach fanden sie sich ein, war eine die ganzen Banden von 100 Leuten waren um ihn herum. Und der Mann war völlig außer sich. Er sagte, ich habe etwas gesehen. Ich bin gestorben, aber ich bin nochmal zurückgekommen. Was machen die als erstes? Ja, ich lag auf dem Sterbelager, plötzlich kamen 3 heftig grunzende, monströse Ungeheuer zu mir, rissen mich aus dem Körper und trieben mich mit spitzen Dreizacks zu einem Richter hin. Der Richter rief aus, ihr habt einen Fehler gemacht, der wird 79 Jahre alt, ihr habt euch schon wieder versehen, bringt ihn zurück. Und so wurde ich von diesen gefährlichen Gestalten aus den niederen Planetensystemen wieder hergebracht. Ich kann mich jetzt unmöglich zu Hause weiter aufhalten. Ich weiß noch, wenn ich 79 alt bin, dann sehe ich die wieder. Die kommen garantiert wieder und holen mich und bringen mich wieder. Das ging also nach Mayapur. Das war zur Zeit, wo Bhaktisiddhanta war. Das war die Tat, die noch auf der Erde war. Und kam zu Bhaktisiddhanta und sagte, was soll ich jetzt machen? Ich will da unmöglich wieder hin, das sah so schrecklich aus. Das verbrannte Fleisch. Ja, sagte Bhaktisiddhanta, das war das Tradition. Es gibt nur eine Möglichkeit. Du wurdest zu Yamapuri gebracht, der Stadt Yamaraj, des universalen Richters. zum Glück durch einen Fehler. Jetzt musst du hier unbedingt den heiligen Namen schreiben, wie Ajamir das gemacht hat. Dieser Mann hat bis zu seinem 79. Lebensjahr nur noch Hare Krishna gechantet. Ich glaube, ihr könnt verstehen. Dem war klar, dass er eine Seele ist, dass er hier nur kurze Zeit in diesem materiellen Körper gegenwärtig ist und dass er seine Zeit gut nutzen sollte. So möchte ich euch auch bitten, diese beiden Geheimnisse der Bhakti in euer Herz einzuschließen. Ich weiß, ich komme hier zu so einem gewissen Ende. Erst einmal euch zu lösen von Etiketten oder vom falschen Ego, sondern wirklich, wie es in den Buddha-Shuddhi-Gebeten gesagt wird, darüber zu meditieren, dass ihr ein ewiger Diener seid. Es gibt sogar noch ein Divyam Shri Hari Mandiratya Silakam Kansam Sumalam Vitam. Man sollte darüber meditieren, dass man zu den Füßen seines spirituellen Meisters sitzt und einen reinen Körper hat. Einen spirituellen Körper, der in feine neue Kleidung gekleidet ist und einen wundervollen Kleid hat. Auf seiner Brust hat man den heiligen Namen geschrieben und man hat Sandelholz. Man hat ein Hals, der mit einer Girlande bedeckt ist. Also man meditiert über seine spirituelle Form. Also so kann man Spirit Bhakti ausüben, nicht indem man über sein falsches Ego meditiert. das ist, glaube ich, eines der Gründe, warum es auch vorkommt, dass Leute, die nach längerer Zeit im spirituellen Leben sind, nicht so viel Fortschritt machen. Und man sieht ihnen an, sie sind irgendwo, hängen die zwischen der Welt und der spirituellen Welt fest. Das geht nicht voran. Und es ist auch der Grund, warum wir manchmal sehen, dass unsere Bhaktas, obwohl die so frisch dabei sind und sicherlich noch, die werden sich auch noch den ganzen Ballast, den sie so mit sich schleppen, stellen müssen eines Tages. Aber solange sie da in dem Verständnis drin sind, ich bin Krishna das, ich bin kein Student, ich bin einfach ein Diener des Herrn, warum die so frisch und spirituell eine so starke spirituelle Ausstrahlung haben, so glücklich und stark? Weil die tun das, die von der richtigen Ebene aus, an wo sie sich von den Etiketten der Welt befreit haben. Sorgt dazu, dass sie nicht wieder zurückkommen, Kinder. Die werden sich wieder aufstellen, neue Aufschriften werden stehen und dann kleben sie wieder an. Ja. Das ist das eine Geheimnis. Und das zweite Geheimnis der Bhakti ist, dass man es nicht mit einem Interesse tut, sondern mit einer Begierde. ist kein Problem, also absolut kein Problem. Also absolut, wir sind immerhin noch Kinder. Wir sind auch zu Ende gekommen. Du, noch eine Minute, das hältst du durch. Wir sind fast zu Ende. Hier heißt es, reines, hingebungsvolles Dienen im Krishna-Bewusstsein kann nicht durch fromme Tätigkeiten in Hunderten und Tausenden von Leben gehabt haben. Man kann das nur durch einen Preis bekommen, die intensive Begierde es zu erlangen. Krishna-Bewusstsein ist nicht etwas für die Interessierten, es ist für die Begierigen. Wenn man es irgendwo bekommen kann, muss man es ohne Verzug sich aneignen. Also, ein interessanter Satz. Ne? Krishna-Bewusstsein ist nicht etwas für die Interessierten, es ist etwas für die Begierigen. Durch diesen Preis muss man gehen. Yes. Oder wie Mansi das, Babaji sagte. Ich will Krishna sehen, sagte der eine Mann zu ihm, er sagte zurück, weine. Also rufe aus nach Krishna mit Begierde, wie das Kind, das nach der Mutter weint. Gut, damit bin ich an ein Ende gekommen. Ich glaube, ihr merkt, dass diese Themen mich immer wieder aufs Neue begeistern können. Also ich war jetzt nicht eine trockene akademische Vorlesung, sondern die involvierte Vorlesung eines Menschen, der versucht, auf dem Weg der Bhakti zu wandeln und sich fragt, wie wird das funktionieren. Alles klar. Gibt es hier irgendwelche Fragen? Ach so. Was da war? Es ist so, dass es in dem Kanda-Teil der vedischen Schriften gesagt wird, dass wenn man bestimmte Dinge tut, muss man für eine bestimmte Zeit Buße tun. Dieses Konzept gibt es übrigens auch im Christlichen. Da geht man zu einem Beichtvater und sagt, ich habe das gemacht. Was soll ich tun? Und sagt er, 14 Tage lang nur noch Erbsen essen. Und so. Da gibt's, das ist ein Konzept, was sicherlich aus den Vedas ausgeht. Wir machen das nicht, dieses Konzept. Wir tun nicht Buße. Die Chanten hat nichts mit Buße zu tun, dass man da etwas abbüßt. Es ist eine proaktive, das heißt eine positive spirituelle Aktivität. Ich möchte euch fragen, warum das Chanten immer als so machtvoll angegeben wird. Der Grund ist einfach. Wenn du richtig chantest, kommt Krishna. Und Krishna versenkt all die sinnvollen Reaktionen zu Asche. Alles? Aber ja, da gibt es, also im Karma-Kanda-Teil gibt es diese Zahlen, 12 Jahre, auf was bestimmt ist, weiß ich nicht, auf was. weil wir uns damit eigentlich nicht beschäftigen.
Mhm.
Ja. Alex, du wirst weiterhin auch als Devotee das Glück und Leid des Körpers wahrnehmen, aber Heiserkeit und du wirst nach einem guten Mahl, wenn dein Bauch so an den Devotee-Rand eckt, nicht? Oder so. Aber du wirst anders damit umgehen können. Wir haben, das ist sehr wichtig im spirituellen Leben, wir haben die Möglichkeit im spirituellen Leben, wir werden nicht alle materiellen Umstände verändern, aber unsere innere Haltung dazu, die wird sich ändern. Und wenn man die innere Haltung verändert, tun sich meistens die Umstände ändern. Ich habe das jetzt, ihr wisst, ich kam hierhin und bin sehr krank gewesen. Ich habe jetzt einfach mal die Zeit mir genommen, ein bisschen über mein Leben nachzudenken und über Krishna nachzudenken. Und bin einfach so glücklich und enthusiastisch geworden jetzt wieder. Und ich habe auch eine ganz andere Haltungskrankheit da gehabt. Man weiß, das musste kommen, diese Krise, um einen zu einem nächsten Entwicklungsstand zu bringen. Krisen sind gut, Wendepunkt ist. So ein spirituelles Leben weiß man das. Man begrüßt auch die Krisen dann. Sagt, oh ja, jetzt ist die Krise da, jetzt ist das heißt, ein Wendepunkt kommt in meinem Leben. Mario. Dass du wieder so wie ein Mr. Jekyll handelst. Ja, oder wie Dr. Mr. Hyde handelst. Ja, das ist klar. Das ist dieses Ringen mit den zwei Naturen, was du erlebt hast. Da hat sich was frei, wollte sich was frei ringen, was ich für das spirituelle Leben, Weg des spirituellen Lebens geht. Gleichzeitig war aber noch deine bedingte, deine zweite Natur da und hat gekämpft. Und das war ein Hin- und Herwogen wie eine Schlacht. Manchmal hat das Gute deine spirituellen Wünsche überhand genommen und das war ein andere Mal diese andere. Goethe sagt dazu, ach, zwei Seelen wohnen in meiner Brust, Die eine macht der anderen Frust. Das ist eigentlich nicht nötig. Das ist meine Interpretation. Also die erste Zeile ist noch aus dem Faust, die zweite ist von mir. Wie bitte? Ja, da sieht man das. Ich will diese Frage mal anders stellen, als du sie gestellt hast. Erstmal, was es ist, muss man ja wissen. Es ist das Ringen dieser beiden Naturen. Und du hast oft verloren diesen Kampf, das geht jedem so. Sehr oft kommt das auch im spirituellen Leben so. Aber ich möchte dich ermutigen, Krishna schickt uns diese Verzweiflung, die man dann empfindet, nicht um uns zu lähmen, sondern um irgendwann neues Leben in uns zu wecken. Nicht? Dass wir da das ist nötig in der Transformation, dieser Kampf und auch manchmal dieses Verlieren dann, dass man irgendwann mal ein neues Leben in sich verspürt. Ich bin jetzt soweit, ich kann darüber hinweggehen. Das ist manchmal so. Deine Frage jetzt, ich würde sagen, grundsätzlich die Ausübung des Krishna-Bewusstseins gibt dir, wenn du sie richtig tust, spirituelle Kraft. Du musst halt von den Würmern Acht geben. Aber das ist als junger Bhakta, ist das nicht das Thema. Das kommt auf, wenn du ein Jahr dabei bist, 2 Jahre, 10 Jahre, kommt es nochmal an, 20 Jahre, kommt es nochmal an mit 30 Jahren, ich bin doch jetzt ein Guru, jetzt läuft doch alles und so weiter. Die Etikette wechseln sich und kommen so fein und so weiter an. Aber jetzt hast du erstmal die ersten Tage ein bisschen Ruhe davon. Es sei denn, du kommst da rein, ich bin jetzt sehr fortgeschritten. Schaut euch Mario aus dem Walde an, der zeigt euch, was eine Hake ist. Nicht? Der Super-Bakter, Super-Fantastik-Bakter, das kann auch kommen. Ich bin der große Weltentsager, ich bin der große Brahmachari. Hare Krishna. Das ist eines der größten Witze für einen spirituellen Menschen, diese, ich bin der große Premi-Bakter, das gibt's auch. Nicht und so. ja, das kann. Aber das wird wahrscheinlich nicht so. Und wenn wir die anderen Bakters sagen, hey Mann, stell dich mal auf den Boden der Tatsachen, du bist noch sehr grün hinter den Ohren, nicht und so weiter, dann werden sie sich liebevoll erinnern. Im Bakter Ashram ist man ja nicht immer so zimperlich mit diesen, Einsichten. Was du dadurch kriegst, ist halt spirituelle Stärke, sodass du mehr und mehr zu dieser anderen Natur, die auch noch kommen wird, Nein sagen kannst. Wenn du richtig spirituelles Leben ausgibst, kriegst du diese spirituelle Stärke dafür. Das Chanten sollte man niemals aus zu deiner Frage ausüben, damit man jetzt frei wird von sündhaften Reaktionen. Das geschieht, aber wenn du das so ausübst, das ist irgendwie, hat nichts mit Liebe zu tun. Krishna, ich rufe dich an, damit du mir jetzt hilfst, auf mein Schmutz von den Stiefeln zu kehren. Krishna ist nicht unser Schuhkehrer. Und wenn man ihn so anruft, wird das niemals richtig eine Beziehung geben. Das, wird gesagt, einmal ernsthaft chanten, befreit einen von mehr sinnhaften Reaktionen, als man machen kann. Aber wenn man das so macht, das Chanten, dann ist man schon wieder auf der falschen Ebene. Gut, ich sehe jetzt eine gewisse Ungeduld in der Atmosphäre und eine einzige Frage ist nur übrig geblieben, wann gibt es endlich Prasadam, etwas Gutes zu essen? Ja, ich möchte hier die Vorlesung beenden, ich möchte mich gleichzeitig verabschieden von unseren liebenswürdigen Gästen vom Ökodorf. Die sind also allesamt völlig angehaftet an euch geworden und schon ganz traurig, dass ihr wieder aufbrechen werdet. Also ich hoffe, ihr könnt diesen Ort sehen als einen Ort, wo ihr euch auch mal so zurückzieht. Wir haben hier ein schönes Gästehaus, da muss man einen Anruf genügt und dann kann man sehen, ob Räume frei sind. Dann könnt ihr auch da mal richtig ganz schön euch zurückziehen. Dann ist nicht so viel los, wie jetzt über die Woche los gewesen war. Wir sehen dieses Projekt eigentlich als ein Projekt, was für möglichst viele Leute dienen sollte, denn wir sehen es als ein Gottesgeschenk. Wir haben damals in Heidelberg in der Stadt gelebt, mitten an der Hauptverkehrsader, da fuhren die Autos rein und raus und dann wurde ganz nebelig vor den ganzen Auspuffgasen. Da haben wir für Jahre gelebt und war ich auch eine schöne Zeit. Und dann hat das Krishna das hier gegeben. Aber das ist nicht uns, das ist ein Geschenk und das sollte allen nützlich gemacht werden. Also kommt ruhig vorbei und vielleicht zu einer Einkehr. Früher ist man immer in Kloster gegangen und hat sich dort einen Raum genommen. Hier, man kann sich auch im Tempel einen Raum nehmen und hat dann die Möglichkeit, wenn immer man sich fühlt, an dem Programm teilzunehmen und sonst auch ein bisschen spazieren gehen im Wald. Wir haben so einen schönen meditativen Wald um uns herum und sich aufbewusst. Also bitte kommt immer mal wieder vorbei und seht auch, was aus uns wird. Alles Gute. Ich sehe gerade, nicht mit dich da, kommst du bitte gerade machen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Gaur.